Natascha, wo siehst du dich in 33 Jahren?
In 33 Jahren, da bin ich wie alt? 68. Also mit 68 sehe ich mich irgendwo Süddeutschland, Österreich, irgendwo in den Bergen. So ein richtig schönen Haus.
Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden. Mein heutiger Gast ist Natascha Wegelin. Natascha ist Unternehmerin, Bestseller-Autorin und Podcasterin. Als Madame Moneypenny bloggt sie rund um das Thema Finanzanlagen und Vermögensaufbau. Außerdem bietet sie Webinare und Seminare zum Thema Finanzen für Frauen an. Ihre Facebook-Gruppe hat inzwischen über 100.000 Mitgliederinnen. Auf Instagram folgen ihr über 123.000 Menschen und ihre Videokurse sind so beliebt wie noch nie. Mit ihr möchte ich heute darüber reden, was Finanzen mit Feminismus zu tun haben, ob sich unser Konsumverhalten in Zukunft ändern wird und welche Rolle Corona dabei spielt. Und ich möchte sie fragen, wann Frauen endlich genauso viel verdienen wie Männer. Ich sitze jetzt hier quasi remote, Corona-konform mit Natascha Wegelin und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist bei uns im Podcast, weil ich schon vor Jahren ihr Buch gelesen habe und ich kann das nur empfehlen, es macht einen klüger. Willkommen, Natascha.
Danke für die Einladung, da bin ich ja beruhigt, dass mein Buch ein bisschen klüger macht.
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall danach besser gefühlt und ich glaube, das ist ja auch was du möchtest. Und dann würde ich auch schon direkt darauf kommen, du hast schon sehr oft darüber geredet, warum du zu Madame Moneypenny wurdest. Deswegen würde ich das einfach mal selber abkürzen. Die Initialzündung dafür war eigentlich, wie du es mal selber gesagt hast, ein Eimer voll Scheiße, den man dir angeboten hatte, eine Beraterin. Und als du beschlossen hattest, deine Finanzen oder deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und als du dir das dann mal genauer durchgelesen hattest, hast du festgestellt, es war keine besonders gute Beratung. So. Hm. Und das ist korrekt, ne? Unterbrich mich, wenn was falsch ist.
Alles gut.
So. Und du hast viele verdeckte Gebühren und so weiter feststellen können und hast dich dann selber eingelesen. So. Und jetzt an diesem Punkt habe ich mich oft gefragt, und das habe ich auch mal nirgendwo gefunden. Du hättest ja auch einfach dein Wissen für dich behalten können, so Ego-Shooter-mäßig. Du hättest ja einfach sagen können, so ich weiß jetzt Bescheid, ja, über meine Finanzen, ich mache das jetzt, ciao. Aber stattdessen hast du dich entschieden, dein Wissen weiterzugeben und hast eben Madame Moneypenny gegründet und ja, was ist da passiert? Ist das dann so die Idealistin in dir gewesen, die plötzlich dann doch durchgekommen ist oder?
Es war wahrscheinlich eine Mischung. Idealistin, ja, auch. Ich habe nämlich mit meinen Freundinnen unterhalten. Wie macht ihr das denn? Ja, ach, weiß ich auch nicht so genau. Also mir war relativ schnell klar, da fehlt irgendwas. So, da ist eine Lücke im System. Darüber wird nicht aufgeklärt. Frauen werden nicht angesprochen. Dann war es zugegebenermaßen aber auch noch so ein bisschen Unsicherheit. Also ich habe den Blog auch und die Community auch genutzt, um nochmal Input zu bekommen. Damals war es ja quasi ein reiner Finanzblog und habe dann auch gehofft, dass ja vielleicht schon ein paar erfahrene Investorinnen und Investoren sich dann bei mir melden und dann noch ein paar Tipps geben. Das war auch so ein bisschen Selbsttherapie, ehrlicherweise. Ja, und irgendwann war dann natürlich auch klar, da kannst du vielleicht sogar ein Unternehmen draus machen. Also eine Nachfrage ist da. Ich bin sowieso Fan davon, Probleme unternehmerisch zu lösen. Ich warte da eigentlich nicht auf die Politik. Und ja, so ist dann dazu gekommen, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt hier diese Learnings, so ich kann hier einfach mal auf den Blog schreiben. Ist jetzt auch, war jetzt auch nicht der Riesenaufwand. So war dann, glaube ich, mehr so, sich selbst zu überwinden, das dann auch wirklich öffentlich zu schreiben. Und da könnten ja Fehler drin sein und so. Also ein typisches, ja, Fehler-Mindset, sag ich mal.
Aber dieser Community-Gedanke, also dieses Wissen teilen, weitergeben, sich austauschen, andere dazu inspirieren, den hattest du eigentlich quasi schon von Anfang an.
Genau, ja, der ist dann daraus erwachsen. Ich habe dann direkt, glaube ich, auch die Facebook-Gruppe mitgegründet. Da sind wir jetzt, ich glaube, also auf jeden Fall knapp über 100.000 Frauen, also nur Frauen drin. Und da habe ich gemerkt, was das für Fahrt auch aufnehmen kann. Also jetzt in dem Stadium, wo wir es gerade drüber gesprochen haben, so ja, ich habe mir das angeeignet und ich schreibe mal einen Blogartikel, da wusste ich ja noch gar nicht, aha, das ist ja ein Interesse bei auch noch anderen. Das könnte ja eine Community sein. sondern es hat sich dann recht schnell daraus entwickelt, dass ich dachte, oh, okay, krass, jetzt sind wir 400 Leute in der Gruppe, jetzt sind wir 500.000, wow, daraus kann man ja wirklich eine Bewegung starten und eine Welle starten. Und so ist es dann quasi von alleine, hat es sich dahin entwickelt und ist dann gewachsen zu dem.
Und wir beschäftigen uns ja in dem Podcast immer so mit gesellschaftlichen Strukturen. Und du bist ja ursprünglich mal angetreten, und weil du eben auch festgestellt hast, ich mache das nur für Frauen, weil eben besonders Frauen so eine Gruppe, die später von Altersarmut betroffen sind. Ich glaube, auf deiner Homepage steht, von den jetzigen 30- bis 50-Jährigen drohen später 75% die Altersarmut. Mhm. So. Und dein Unternehmen hast du vor ungefähr 5 Jahren, ist das korrekt, gegründet?
Ja, ziemlich genau.
Ja. Und mich würde mal interessieren, so, was ist in diesen 5 Jahren bis jetzt schon so passiert von deinem Gefühl her? Also hast du, deine Community ist natürlich gewachsen, aber auch fernab davon hast du das Gefühl, dass das stärker in den Fokus gerückt ist? Mhm. Oder also?
Also ja, in meiner Bubble natürlich schon, ne? Also ich glaube schon, was sich so peu à peu natürlich ganz langsam verändert, ist einfach die Sichtbarkeit des Themas. Deswegen war es mir ja so wichtig, auch dieses Taschenbuch dann auch zu schreiben, um halt einfach diese Sichtbarkeit zu bekommen. Ich glaube, bei Frauen, ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass bei Frauen Geld auch irgendwas mit Scham zu tun hat, so ein bisschen so schambehaftet. Wir brauchen auch immer noch irgendeine rationale Begründung, warum wir Bock auf Geld haben. So höre ich jeden Tag. So, die sagen nicht, ja, ich habe einfach Bock auf Geld, weil ich Bock auf Geld habe. Ich finde Geld einfach cool. So. Nein, ja, ich muss ja schon ein bisschen mehr verdienen, weil wir wollen ja auch Kinder und das neue Auto. Und ja, sag doch einfach, du hast Bock auf Geld. So, wo ist das Problem? Sag ich doch auch. Und da passiert halt gerade viel, oder ist auch schon viel passiert, einfach so vom Denken her, würde ich sagen. Wie gesagt, alles in meiner Bubble so, aber ich sehe ja, dass die Bubble immer größer wird und wächst. Von daher glaube ich schon, dass da so Mindset-Shifts einfach passieren. Also sind auch viele Nachrichten gerade auch auf Instagram, die ich bekomme, ja, ach ja, jetzt habe ich irgendwie hier deine Sachen gelesen und stimmt eigentlich mit der Teilzeit, ist irgendwie nicht so cool. Wie kann ich das denn jetzt irgendwie ändern? Also viele, die in so einer Situation sind, denken, oh verdammt, wie bin ich eigentlich da reingekommen? Vielleicht ist das gar nicht so, wie ich das eigentlich mal wollte. Und jetzt eben so diesen Shift hinlegen, diese Lösungsorientierung, okay, was kann ich denn machen? Da gibt's ja noch eine komplett andere Welt, als festangestellt 40 Stunden irgendwo zu arbeiten und dann zu hoffen, dass man mit 67 eine Rente bekommt.
Ja, aber das ist interessant, was du sagst, weil fernab jetzt auch von dir und von den Büchern und deiner Community habe ich das Gefühl auch, ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, wie du auch schon sagst, aber dass es eben so ist, dass es ich doch öfter jetzt mal auch am Kiosk irgendwie, keine Ahnung, Brigitte Woman Finanzausgabe sehe oder keine Ahnung, auch auf YouTube oder jüngere Leute, die eigentlich, oder Hazel Brugger, die dann sagt, so hier Thema Finanzen, also dass es doch sich was getan hat. So, deswegen hatte mich das mal interessiert, was deine Einschätzung dazu ist.
Nee, stimmt, da hast du recht. Gerade auch in den Medien. Also gerade auch so, ich sag mal eher so die traditionellen Frauenzeitschriften, die jetzt eigentlich eher für Mode und Kochrezepte so bekannt waren, spielen ja jetzt auch ein bisschen mit Finanzen rum, was ja auch auf der einen Seite finde ich das natürlich gut, ja, weil es eine breite Masse dann auch erreicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass das dann auch vernünftige Inhalte sind und nicht so, ja, machen wir mal ein bisschen hier an der Börse. So in dem Bereich geht es immer so ein zweischneidiges Schnitt. Aber grundsätzlich ist es natürlich super, dass dieses Thema einfach Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit bekommt, ja.
Und ich habe ja, wo du das schon gerade sagst, so ja, man muss immer gucken, was da auch drin steht. Ich habe gesehen, als ich nämlich die Zeitschriften durchgeguckt habe, die aktuelle Wirtschaftswoche, sind ja so zum Thema Corona, Moment, ich habe es hier stehen, Generation Aktie, billige Smartphone-Broker und Langeweile im Lockdown treiben Millionen an die Börse. Sie zocken, was das Zeug hält und treiben die Kurse. Nicht alle wissen, was sie da tun.
Ja, nicht alle ist gut. Ich würde fast sagen, fast keiner.
Also, okay. Ja, gut. Aber ist das sowas, also was noch dazukommt, also dass jetzt gerade durch Corona auch noch mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt? Oder?
Bestimmt, ja. Also ich habe ja auch ein bisschen Einblick also ich arbeite ja auch mit verschiedenen Banken zusammen, mit verschiedenen Brokern. Und da sehen wir natürlich schon, dass gerade in der Corona-Krise, also wirklich in der Down-Zeit, die Depoteröffnungen nach oben geschossen sind wie noch nie zuvor. Also ich glaube, die Banken ihre Jahresziele schon erreicht zu Ende Q1. Und genau, das ist natürlich jetzt so eine Bewegung. Die Smartphone-Broker mal schnell ein Depot eröffnen, immer schnell in der Straßenbahn irgendwelche Aktien hin und her traden. Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ne? Es ist schön, dass es so einfach ist, und es ist verdammt schlecht, dass es so einfach ist. weil die Leute nehmen, naja, okay, dann mache ich hier ein bisschen was, mache ich da ein bisschen was. Und wenn dann aber einfach, also es ersetzt halt nicht die finanzielle Bildung dahinter. Es ersetzt halt nicht dieses, okay, ich setze mich hin, ich weiß auch, was passiert, was ist denn zu tun in einer Krise, wie viel meines Geldes will ich eigentlich investieren, wie wähle ich jetzt die richtigen Produkte aus, wann gehe ich wieder raus, wann bleibe ich drin, was will ich überhaupt? Also ganz grundsätzlich finde ich das super, dass gerade auch junge Leute an dieses Thema wieder herangeführt werden, weil das war jetzt bei mir zum Beispiel nicht der Fall und ist einfach schade. Auf der anderen Seite verleiten solche super easy Angebote halt auch zu unüberlegten Entscheidungen, die im Endeffekt dann sehr, sehr teuer werden können.
Mhm.
Und dann ist halt wieder die Börse schuld, ne?
Aber du sagst ja immer, oder manchmal fühle ich mich auch schon so ein bisschen erwischt, wenn in deinem Podcast irgendjemand was fragt. Ich denke so, oh, habe ich mich auch schon mal gefragt. Und dann sagst du so,
dann gibt's ein Donnerwetter.
Diese Frage zeigt nur, dass du das nicht verstanden hast.
Ja, genau.
Also genau, das ist ja so dein Grundeinsatz, ein Ansatz, dass du sagst, du musst es kapieren.
Ja,
so, sonst
absolut.
Bringt das nichts. Ne?
Und das sind genau diese Fragen, die ich dann bekomme. Ich habe hier ein Depot, ich habe jetzt in ETFs investiert. Wie, also von allein an den Vokabeln merke ich ja schon, die haben ja gar keine Ahnung, was sie da tun. Die kriegen ja die Begrifflichkeiten schon nicht auf die Kette, was ja kein Problem ist.
Mhm.
Aber dann sind sie in ihren Handlungen viel, viel weiter als in ihrem Wissensstand. Und dann kommen halt so Fragen wie, ich habe hier so einen Dauerauftrag für irgendwas eingerichtet und wie kann ich das denn jetzt wieder flüssig machen, dieses Depot? Ja, was?
Ja,
also,
ja.
Das ist dann halt einfach gefährlich.
Da holst du dann so regelmäßig immer so raus, so Hausaufgaben machen.
Ja, genau, wieder zurück. Okay. Am besten nichts anfassen und erstmal durch ein kleines Studium gehen.
Ja, okay. Und was mir aber oft aufgefallen ist, das hattest du jetzt auch eingangs schon gesagt, du sagst, ja, man muss seine Finanzen selber in den Griff bekommen. Also man kann sich zum Beispiel nicht, was die Rente betrifft, auf die gesetzliche Rente verlassen, was viele tun und dann stehen sie irgendwann da und denken so, oh, ist aber verdammt wenig. Was ich mich immer, wenn du darüber redest, frage, ist, aber macht man es der Politik da nicht ein bisschen leicht? Also wenn man sagt, ja, gesetzliche Rente hast du eh nicht, also ich habe schon irgendwie die Vorstellung, dass ich so denke, so, ja, ehrlich gesagt, wenn Altersarmut, wie du ja auch schon oft sagst, ein strukturelles Problem von Frauen ist, warum gibt's dann nicht eben Dinge, also warum gibt's dann so schwachsinnige Dinge wie Ehegattensplitting oder so, die das natürlich auch befördern? So.
Ja, absolut. Das sind totale Fehler im System. Da kann man jetzt zweierlei rangehen. Entweder man geht in die Politik und will Sachen ändern, das System ändern, das ist ein Ansatz, das ist definitiv nicht meiner. Oder man sagt halt, okay, wir holen jetzt aus diesem System mit den Fehlern das Beste für uns als Individuen nun mal heraus. So, und das ist halt mein Ansatz, dass ich sage, Politik, also, ja, ich bin ja keine Politikerin. So. Gibt's ja auch verschiedene Vorstöße, verschiedene Richtungen, Frauenquote und so weiter. Klar, machen wir es der Politik da nicht ein bisschen zu einfach? Die macht es sich ja selber einfach. Und was ist die Alternative? Dass ich sage, oh, der Politik will ich es nicht so einfach machen, deswegen investiere ich jetzt nicht in Aktien und baue mir nicht meine eigene Rente auf. Na, am Ende bin ich ja trotzdem 67 und habe nichts so. Ja.
Klar, aber ich denke dann immer so, ja, also ob vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt oder eine Frage, ich habe halt so gedacht, wenn so Politiker zum Beispiel auf dich zukommen und sagen so, okay, das ist irgendwie ein Thema, könnte man das als Unterrichtsfach instrumentalisieren, dann würdest du vielleicht, wie jetzt schon eben auch sagen, ja, ist nicht meine Aufgabe so, aber das wären ja irgendwie auch nochmal Dinge, also ich frage mich schon immer, wenn was privatisiert ist, ja, kann man daraus nicht lernen, sollte man daraus
absolut
nicht lernen, finden,
ja,
wirklich,
Nee, definitiv, und diese Bestrebung gibt es auch. Ich hatte schon ein Treffen mit dem Herrn Finanzminister beispielsweise, der um Input gebeten hat, also das mache ich dann halt auch, ne? Ich persönlich werde jetzt nicht in Schulen gehen und mich da hinstellen und irgendwie unterrichten,
Nein, aber wenn mich
jemand fragt, hey, wollen wir dazu mal irgendwie ein cooles Konzept entwickeln? Ja, klar, bin ich an vorderster Front mit dabei, definitiv. Um das dann wahrscheinlich auch, also ja, ich bin auch Fan davon, natürlich das in die Politik zu tragen oder einfach auch breit auszurollen. Ich vertraue halt nur nicht da drauf. Ja, also wenn es jetzt heißt, Finanzen soll als Unterrichtsfach gelehrt werden, dann sage ich, ja, cool. Die zweite Frage ist aber, wer macht das denn dann? Macht das die Religionslehrerin noch so mit? Kommt denn der Sparkassenberater und sagt, hier, alle Bausparer bei der Sparkasse? Also da hängt ja noch so viel mehr dran. Und wenn es dann schlecht gemacht wird, kann das eigentlich noch mehr kaputt machen, als wenn das Schulsystem einfach sagt, wisst ihr was, guckt euch bei YouTube an. Also es ist ja alles da, es ist ja nicht privatisiert in dem, also ja, es ist privatisiert, aber es ist ja für jeden zugänglich. Die Videos sind ja bei YouTube überall online oder keine Ahnung, da wird sich ja noch so viel tun in nächster Zeit. Es ist dann sicherlich auch, ja, wie so vieles dann auch, Aufgabe der Eltern, ne? Dafür, also jetzt aktuell ist es auf jeden Fall Aufgabe der Eltern, da so eine gewisse finanzielle Bildung. Ja, aber
wenn ich so an mich denke, zum Beispiel, ja. Mir hat es halt niemand so mit beigebracht oder ich habe wirklich eigentlich viel zu spät bin ich erst auf den Trichter gekommen. Ja. So, ne?
Und, so geht es den meisten, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich ja nur gefragt, was man halt noch dazu machen könnte, um es noch, ja, diese Vision einfach noch weiterzutragen. Aber du hast da offenbar nicht genug Vertrauen in die Politik und Gesellschaft wahrscheinlich auch aus Gründen, aber das wäre irgendwie wünschenswert. Also manchmal spinnen wir so absolut. In dem Podcast auch so ein bisschen utopische Dinge. Ja.
Das wäre die ideale Welt, ne? Mhm. Die ideale Welt wäre richtig guter Finanzunterricht in den Schulen, Money-Mindset in den Schulen, Unternehmertum in den Schulen, Selbstbewusstsein als Fach in den Schulen, Lebensplanung als Fach in den Schulen. Kein Ehegattensplitting und verschiedene Incentivierungen, warum Frauen sichtbarer werden, sowohl in Unternehmen als auch in der Politik, so beispielsweise. Ne? Das, klar, das ist auf jeden Fall die ideale Welt. Solange es die noch nicht gibt, müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir in unserer ja, Mikroperspektive dann einfach das Beste irgendwie so rausholen. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich da, also da muss sich ja was ändern. Es muss sich auch was im Rentensystem ändern. Das weiß ja auch jeder.
Ja.
So, steht halt nur nicht irgendwie ganz oben auf der Agenda in den nächsten paar Jahren, aber in den nächsten Jahrzehnten würde ich schon mal hoffen, dass sich da dann was tut.
Und wenn mal jetzt angenommen, man geht so weiter und weiter und es würde sich, also wenn irgendwann mal fast jede Frau ihre Altersvorsorge gemacht hat, wie auch immer, das ist ja hier kein Anlage-Finanz-Beratungs-Podcast, aber dann wäre ja eigentlich dein Geschäftsmodell überholt.
Tot.
Tot. Also ich möchte nicht dein Unternehmen tot sagen, aber du weißt, was ich meine.
Absolut.
Was würdest du dann denn machen?
Also ich arbeite ja tatsächlich daran, mich selber abzuschaffen, zumindest das Unternehmen abzuschaffen.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und das finde ich eigentlich immer, ich denke eigentlich immer, weißt du, wenn man an seiner eigenen Abschaffung arbeitet, dann hat man einen richtig coolen Purpose. So, weil dann tut man was Gutes, weil wenn es mich irgendwann nicht mehr braucht, so dann ist die Mission erreicht und alles ist super. Ja, alle Frauen, bei denen ist die Rente gesichert, vielleicht nicht nur das, sondern haben ein bisschen Kohle auf der Seite, haben Vermögen aufgebaut, sind nicht abhängig von ihren Männern, alle Mädchen strotzen voller Selbstbewusstsein und die Welt ist eine bessere. So. Also glaube ich, dass es so funktionieren kann.
Und das wäre dann der Punkt, wo du in Rente gehen würdest.
Das wäre der Punkt, wo ich sage, alles geschafft. Heidi ho, hoch dir in der Wochenende. Ja, was würde ich dann machen? Irgendwas, weiß ich gar nicht, irgendwas anderes Unternehmerisches. Also gibt ja genug Felder, die irgendwie noch spannend sind. Ich finde gerade, es müssen einfach viel, viel mehr Frauen eigene Unternehmen gründen, Führungspositionen in Unternehmen haben, Firmenchefinnen sein. Ich glaube, das ist noch ein ganz großer Brocken, an dem wir definitiv noch weiterarbeiten dürfen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass da so in die Richtung zu gehen, Frauen zu unterstützen, selber zu gründen, eigenes Unternehmen aufzubauen.
Und da verlierst du also auch, ich hoffe, das darf ich fragen, aber da, also du bist ja eine Inspiration für viele und viele, die deine Bücher lesen und so, die kommen dann erst auf den Trichter. Und bist du manchmal auch müde, dass du so denkst, so, oh Leute, ich jetzt seit jahrelang, ich erzähle dasselbe und ihr rafft es nicht und jetzt wieder dieser Fehler und boah, jetzt, also so, bist du deswegen auch manchmal so ein bisschen so harte Kante, dass du so denkst, so kommt er jetzt. Weil man immer so einen Schritt zuvor, zwei zurück, so, also ernst gemeinte Frage.
Nee, genau, also mal so, mal so. Mhm. Teilweise, also ich lege ja auch schon, also Thema ist auch Eigenverantwortung, ne? Und was mich dann wirklich nervt, ist, wenn mir googelbare Fragen gestellt werden.
Ja.
So, da antworte ich auch nicht, also was ist das und das? Dann schreibe ich zurück, was ist Google? So, just Google it, let me Google that for you. Und das, daran erkenne ich so, okay, da ist noch so viel quasi Platz zwischen uns. Wir sind so weit voneinander weg. Einfach so vom, ich sag mal, Verantwortungs-Mindset und auch, also bevor ich jemandem schreibe auf Instagram, was etwas ist oder eine Definition von etwas oder Gebühren von einer Bank oder was auch immer, dann schreibe ich ja der Person erstmal, hoffe dann auf Antwort, warte einen Tag und komme ja in der Zwischenzeit überhaupt nicht weiter. So einmal gegoogelt, hast innerhalb von 30 Sekunden die Antwort. Also das sind so Sachen, die mich, ja, was heißt nerven, aber das ist für mich dann leichte Arbeit, weil dann sage ich ja, die Infos kannst du auch selber zusammensammeln. Was mich richtig wütend macht, sind halt genau solche Situationen, die du vorhin beschrieben hast, ne? Also irgendwelche, ja, Frauen, die dann schon jetzt irgendwas investiert haben und von Tut und Blasen keine Ahnung haben. Also es könnte mir persönlich natürlich auch egal sein, weil es ist ja deren Geld, so mir wurscht. Aber mich nervt dann halt einfach genau dieses so, ja, ich habe mal was aufgeschnappt und die Leute hören dann auch nur das, was sie hören wollen. Ne? Die hören nur Natascha, ETFs, ah ja, die kennt sich aus, mache ich irgendwas. Die hören nicht die Messages dazwischen. Erstmal Status Quo, Strategie, Risiko, das ist schon wieder alles viel zu viel Aufwand. Und das nervt mich dann, weil sie das ja dann in gewisser Weise auch weitertragen. Zu ihren Freunden, ja, ich habe jetzt hier so zwei ETFs, wollen wir das nicht auch? Und auf einmal hast du so einen riesen Ball von ja nicht ausreichend finanzgebildeten Investorinnen oder Anlegerinnen. Und ja, wer sagt denn nicht, dass es am Ende doch auf mich zurückfällt? Ne? Ja, aber Natascha, du hast doch gesagt, irgendwie ETFs. So, nein, habe ich nicht. Never.
Naja.
Und das nervt dann schon, ja. Aber it's my job. Also es gehört dann auch einfach mit dazu.
Klar.
Ja.
Und hast du das manchmal aber, dass du bei deinem Mentoring-Programm, also deswegen hatte ich auch die Frage mit den Schulen gestellt, ne, weil ich mich schon frage, erreicht man die, die sich eh jetzt interessieren oder die eh irgendwie so gedacht haben, ich muss mal was tun? Oder wie erreicht man die, die vielleicht gar nicht erst auf die Idee kommen, was zu tun? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so über Bubblen oder so spricht, dann, keine Ahnung, dann so Leute, die Mitte 30 sind, die sagen dann, ach Nora, was machst du denn? Und dann tauscht man sich aus. Aber irgendwie, glaube ich, gibt es schon auch noch welche, da kommt das vielleicht auch nicht mal hin. Also du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Absolut. Voll. Ja, ja. Definitiv. Und da braucht es dann einfach Reichweite starken Medien, meiner Meinung nach. Also das und einen gewissen Netzwerkeffekt.
Mhm.
Dass man sagt, okay, ja, wir fangen irgendwo an auf Instagram, Facebook, YouTube, keine Ahnung, und hoffen, dass es sich halt irgendwie weiterträgt. Oder halt reichweitenstarke Medien, die das halt mit auf die Agenda setzen.
Mhm.
Aber gewisse Menschen wird es halt aber auch nie erreichen, weil sie es auch nicht, also selbst wenn die so eine Zeitschrift durchblättern und da ist was zum Thema Finanzen, heißt es ja noch lange nicht, dass sie das dann auch wirklich angucken, ja. Also wenn die gerade in einer komplett anderen Lebensphase sind und dann mit einem anderen, wenn die Antennen ganz anders eingestellt sind, werden sie den Artikel wahrscheinlich auch gar nicht wahrnehmen.
Mhm.
Von daher ist es, glaube ich, nicht immer nur reinpumpen und rausschießen die ganzen Informationen, sondern ganz, ganz viele Menschen sind auch einfach nicht, gerade nicht bereit dafür, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit meinen Finanzen auseinander, weil die andere Dinge auf der Agenda haben, ist doch vollkommen in Ordnung.
Mhm. Okay.
Aber klar, alle erreichen es, da sind wir wieder bei der Politik, ne? Da sind wir wieder im Schulsystem, da hätten wir dann wahrscheinlich sehr, sehr viele erreicht, ja.
Okay. Und du redest ja immer ganz oft über Strategien. Also du sagst, das Wichtige ist, dass man eine Strategie braucht. Und das werden wir jetzt auch hier in Gänze nicht klären können. Aber tatsächlich frage ich mich oft, eine Strategie, also meine Strategie, wenn ich auf mein Leben blicke, ändert sich ständig. Also ich denke mir, es wäre so schön, wenn ich wie meine Eltern oder wie irgendjemand, keine Ahnung, wüsste, in 30 Jahren möchte ich ein abbezahltes Eigenheim, ich möchte dies, ich möchte das. Aber ist eigentlich eine Finanzanlage am besten für die, die die Zukunft vorgeplant haben?
Naja, Strategie ist ja nicht Plan. Also eine Strategie ergibt sich ja aus dem Ziel.
Ja.
Also ne, du kannst ja ein Ziel haben, das muss man dann halt ausrechnen, was das kostet. Und dann ist die Strategie, wie komme ich da jetzt hin? Ist es dann doch besser, wenn ich Immobilien mache? Ist es, will ich halt super schnell reich werden? Ja, ist es dann Bitcoin?
Ja, ja, das möchte
oder
ich.
Oder ist es, ne, genau. oder will ich quasi langsam, aber sicher reich werden? Dann ist es zum Beispiel eine Buy-and-Hold-Strategie. Oder sagt man, ich will irgendwie komplett nur nachhaltig, dann ist es wieder was anderes. Oder sagt man, ich will eigentlich in P2B-Kredite bei mein Ziel, keine Ahnung, was ist. Bei der Strategie geht es halt einfach darum, ja, sich für eine langfristige Strategie zu entscheiden und zu sagen, jetzt beispielsweise buy and hold, ja, das ist jetzt meine Strategie, da bleibe ich dabei. Es gibt einfach einen Rahmen für Entscheidungen dann auch. Wenn dann jemand kommt und sagt, hey Natascha, steck doch die Hälfte deines Geldes in Bitcoin, dann sage ich, bist du bescheuert, meine Strategie ist einfach langfristig halten und darauf warten, dass ich reich werde. So, ich werde auf gar keinen Fall irgendwas von meinem sicheren Block hier abgeben und in Bitcoin spekulieren. Dass sich Pläne ändern, dass sich auch Ziele ändern, ist ja vollkommen logisch, ne? Also ich sage immer, wir können halt mit dem arbeiten, was wir jetzt haben, mit dem arbeiten, was wir uns jetzt wünschen. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass viele Investments auch einfach sehr, sehr flexibel sind. Also Immobilien jetzt vielleicht nicht so.
Aber andere Dinge.
Andere Themen zum Beispiel schon, ne? So eine Aktie, ja, die kann ich kaufen, die kann ich morgen verkaufen, die kann ich morgen kaufen, die kann ich morgen verkaufen, mehr oder weniger. Und schwupps. Wenn ich sage, oh nee, jetzt wird es doch die Immobilie sein, ja, dann verkaufe ich halt einen Teil der Aktien und steck's halt in meine Immobilie. Und wichtig ist halt einfach nur, glaube ich, dass man das einmal ja so innerlich auch durchdrungen hat, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und dass sich das Leben auch ändert. Und wenn es sich ändert, dann überlegen wir uns halt, was hat sich geändert und wie können wir das jetzt abbilden. Also meiner Meinung nach geht es gar nicht darum, die nächsten 40, 50, 60 Jahre durchzuplanen, sondern ein gutes Fundament zu bauen, dass, wenn sich was ändert, dass ich darauf reagieren kann.
Ja, ich hatte das Gefühl, wenn man es vorplant, ist es einfacher. So, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, klar. Ja, genau. Aber das ergibt sich dann auch aus den Zahlen, ne? Also wenn man dann einmal weiß, okay, ja, ich brauche so und so viel Rente im Alter, wie viel muss ich denn dann jetzt dafür ansparen? Klar, habe ich das dann schon am Horizont, dass ich weiß, okay, jetzt ab jetzt jeden Monat 150 Euro in mein ETF-Depot XY und ein paar Aktien und eine halbe Immobilie oder was auch immer. Genau, und den Plan verfolgt man dann, solange das noch der Plan ist. Und wenn er sich ändert, dann ändert man das halt.
Ja, und wenn wir gerade auch noch so weiter über die Zukunft sprechen, das interessiert mich nämlich auch sehr, die Leute, die in deinen Mentoring-Programmen sind, hast du dann so ein bisschen so einen Wechsel festgestellt? Also, dass jetzt auch zunehmend zum Beispiel jüngere Leute kommen, konsumkritische, keine Ahnung. Also so das, was man auch so ein bisschen mit Fridays for Futures und so Dinge, die sich gerade so gesellschaftlich abbilden, ob die sich auch spiegeln in den Teilnehmern?
Ja, also wir wählen die Teilnehmerinnen ja schon auch aktiv aus. Ja. Von daher ist da natürlich so ein bisschen so ein Filter bei uns drin. Beispielsweise auch, ja, natürlich auch nach Vermögenstand, ne? Also was haben die, womit man irgendwie schon was arbeiten kann? Oder brauchen die eigentlich eine Schuldnerberatung? Ja, die sind dann halt falsch beim Investieren. Das heißt, da gucken wir halt einfach vorne dann schon dran. Ich glaube, die jüngste war 21 bis jetzt und die älteste, glaube ich, 51 jetzt in den letzten Monaten. Also es ist schon relativ bunt gemixt, wobei man sagen muss, der Bauch ist definitiv so Mitte, Ende 30. Ne? Ich habe irgendwie Vermögen, wohin jetzt damit? Oder, oh, meine Mutter ist in Rente, leider muss ich die versorgen, das möchte ich für meine Kinder nicht. Also solche Sachen spielen eine Rolle. Nachhaltigkeit auch immer, wird immer größer, das Thema jetzt durch die neuen Entwicklungen der letzten Monate oder Jahre definitiv. Und ja, gerade das auch so junge Frauen dann auch sagen, Mensch, ich will das halt jetzt auf ein gutes Fundament stellen. So. Und da immer, wenn das recht Junge ins Programm kommt, sind alle so, oh Gott, ich hätte auch schon vor zehn Jahren angefangen. Ja, wirklich, das ist immer die Reaktion. So. Ah, ich hatte jetzt auch letztens Trixi im Podcast, die ist ja auch eine Teilnehmerin.
Ja, das habe ich mir angeguckt, die mit 28 schon.
Mit 28.
Mit 28 hatte ich nur Scheiße im Kopf.
Und also die hat ja auch schon gesagt, ach, ich wünschte, ich hätte schon vor 5 Jahren angefangen und dann habe ich etliche E-Mails bekommen. Was? Ich bin Mitte 40, ja. Wenn die schon wünschte, sie hätte vor 5 Jahren angefangen. Ja, das ist natürlich dann schön zu sehen, weil man mit denen wirklich einfach sehr gut arbeiten kann, ja, weil da super viel Zeit noch hinten raus ist. Die stehen alle erst am Anfang ihrer Karriere. Da kann man richtig schön Szenarien rumrechnen, wie viel Millionen dann am Ende rauskommen nach 50 Jahren. So, ne?
Ja.
Das macht schon Spaß.
Aber so die gesellschaftlichen Trends werden dann schon so ein bisschen jünger zumindest. Auch höhere Nachfrage
nachhaltig.
Nach grünen, ne, nachhaltigen Aktien.
Auf jeden Fall.
Ja, keine Ahnung. Und auch eher so, ne, ich liebe meinen Partner, aber ich will trotzdem unabhängig sein. Früher haben wir alle so gesagt, was, wenn du einen Ehevertrag hast, dann liebst du deinen Mann nicht. So, ne? Also das sind schon so Dinge, die du auch siehst.
Absolut.
Ne? Die sich widerspiegeln und die dir wahrscheinlich dann auch bestätigen, dass du denkst, so, es bringt was ich hier tue,
ja,
oder?
Passt schon. Ja, absolut.
Okay. Ja. Und das heißt, jetzt zukunftsmäßig arbeitest du noch an der Abschaffung von dir und dann
von geht's, mir selbst.
Dann geht's weiter. Okay. Ja, gut.
Ja, hört ja nie auf, ne? Findet ihr immer neue Sachen, die Spaß machen können.
Weil wir fragen immer tatsächlich, also wir in dem Podcast stellen wir immer die Frage, Natascha, wo siehst du dich in 33 Jahren?
Boah.
Es ist egal, ob das mit dem Unternehmen zu tun hat oder mit dir. Aber
in 33 Jahren, da bin ich wie alt? 68. Also mit 68 sehe ich mich irgendwo Süddeutschland, Österreich, irgendwo in den Bergen. So ein richtig schönen Haus. Richtig schönes Haus auf einer großen Wiese mit einem richtig fetten Garten, Gemüsegarten. Und dann bin ich den ganzen Tag in diesem Gemüsegarten. Häschen hoppeln durch die Gegend. Kühe stinken die ganze Luft voll. So stelle ich mir das vor. Also irgendwo sehr, sehr ruhig, mit viel Natur, mit vielen Enkelkindern oder auch irgendwelchen anderen Kindern, ist mir auch egal, die durch die Gegend laufen. Ja, und ich freue mich einfach meines Lebens, bin kerngesund, lese ganz viel. Irgendeinen coolen Scheiß mache ich dann auch noch, irgendein cooles Projekt, so ehrenamtlich. Ja.
Also ganz ohne könntest du auch nicht, oder?
Nee, jetzt nur ganz in der Sonne liegen kann ich, glaube ich, selbst dann auch nicht. Aber so ehrenamtliche so Projekte oder so Mentoring-Sachen oder so junge Frauen unterstützen, beratend tätig sein, vielleicht sogar ja in Schulen oder so. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. Dann fliege ich natürlich mal mit dem Privathubschrauber dann zu den ganzen Sachen, dann ist ja klar. Oh, Frau Wegelin kommt, rollt den roten Teppich aus.
Du hast ja das Geld dann.
Sie braucht ihren Kaviar, denk dran.
Dazu, weil schließlich ist das hier noch ein Rowold-Podcast, ja. Yeah. Mich würde tatsächlich auch noch interessieren, liest du literarische Bücher oder vor allem Ratgeber gerade? Also besteht dein Leben so aus Wissenschaftsratgeber, Börsen, so Lektüre oder Romane, Comics, keine Ahnung?
Nee, ich würde sagen 99% Ratgeber. Also Selbsthilfe, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen so am Rande noch, aber habe ich auch schon länger nichts mehr jetzt großartig Neues irgendwie gelesen.
Also wenn ich dich nach deinem letzten Roman frage, fällt dir erstmal keiner ein?
Gibt keinen.
Okay, alles klar.
Mein letzter Roman, nee, das muss als Kind gewesen sein. Okay. Nee, weiß ich nicht.
Und du bist ja, also dieser Frage hat überhaupt nichts mit Finanzen zu tun, sondern mit Pommes. Du bist ja bekennende Pommes-Liebhaberin. Ja. Wo gibt's für dich die besten Pommes?
Oh. Also die besten Pommes sind für mich so richtig so durchgetriefte. So durchgetriefte, so labbrige Pommes.
So labbrige, so dicke.
Ja, so, irgendwie so ist es schon irgendwie auch geil, oder was? Wenn die so richtig in der Soße drin rumschwimmen.
Okay.
Wo gibt's die? Ich glaube, die besten Pommes habe ich in meiner Kindheit gegessen, auf dem Sportplatz, bei mir in der Heimat. Immer schön mit so einer roten Currysoße drauf.
Okay.
Das waren die besten Pommes, ja.
Das waren die besten Pommes, okay.
Eigene Pommesbude ist auf jeden Fall auch noch ein Traum von mir. Vielleicht mache ich das noch zwischendurch.
Kann man bestimmt auch in Süddeutschland gut gebrauchen.
Pommes-Imperium.
Also, wenn das Haus irgendwo angebunden ist, dann kann man ja noch über ein Wochenend Pommesverkauf drüber nachdenken. Natascha, du musst los. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du da warst.
Ja, ich habe auch, hat Spaß gemacht.
Wir konnten natürlich viele Dinge wirklich nur anreißen. Für alle, die mehr wissen wollen, empfehle ich wirklich deinen Madame Money Penny Podcast oder eben dein Buch.
Ja.
Und ja, wie gesagt, mich zumindest hast du inspiriert.
Yippie!
Juhu! Ich habe versucht, keine allzu naiven Fragen zu stellen, kann dafür natürlich trotzdem nicht garantieren.
Alles gut.
Alles klar.
Nee, war super, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank.
Alles Gute, bleib gesund.
Du auch.
Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruwold.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwold Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.